Herzlich willkommen bei Quite a Girl, dem unperfekten, aber authentischen Podcast von und mit Frauen in Technologie und Business. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer-Schmöller und ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Christiane Moser, deren Lebensgeschichte zeigt, was passiert, wenn Leistungsdenken überhand nimmt und wie wichtig Selbstreflexion für jede einzelne von uns ist. Du möchtest weitere Informationen zu Quite a Girl? Dann besuch uns unter community.quitegirl.net.
Herzlich willkommen, Christiane.
Danke für die Einladung.
Gerne. Christiane, du hast dich in deiner Dissertation mit Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt. Ja, du bist jetzt Customer- und User-Experience-Expertin, auch international tätig. Du bist Mentoring auch im Bereich der User Experience, du bist Wissenschaftlerin, du bist Unternehmerin, aber du bist auch Mama. Das klingt nach einem wirklich perfekten Lebenslauf. Wie schaffst du das?
Tja, es war harte Arbeit, an diesen Punkt zu kommen. Ja, jetzt, wo ich da bin, kann ich es genießen, aber bis dorthin habe ich schon sehr viele Rückschläge in meinem Leben gehabt.
Mhm. Wie hast du es geschafft, mit diesen ganzen Rückschlägen umzugehen?
Ach, schwierig. Teils war es, weil einfach wirklich meine Familie sehr stark immer hinter mir gestanden ist und für mich da war. Ich habe aber auch Freunde, die mich wirklich ganz treu ein Leben lang schon begleiten und einfach auch in diesen ganz schwierigen Zeiten uneingeschränkt unterstützen, da waren. Also ich glaube, Familie und Freunde helfen einem da aufzufangen, wenn man so einen Rückschlag erleidet.
Mhm. Für alle, die jetzt zuhören, die werden sich denken, was können denn das für Rückschläge sein? Magst du da ein bisschen was drüber erzählen, was dir so passiert?
Ja, gerne. Also schon in sehr frühen Jahren, ich war damals gerade ein Teenager mit 16, habe ich leider meinen Vater ganz plötzlich verloren, hatte einen Herzinfarkt und war zu der Zeit in Amerika. Es war alles extrem schwierig, mit Amerika zu kommunizieren, überhaupt das alles irgendwie in die Wege zu leiten, dass meine Mutter rüberfliegt, mich dann um alles hier zu kümmern, mit der Unterstützung von meinen Großeltern. Ja, es waren sehr herausfordernde Zeiten und irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, ich bin damals von einem auf den anderen Tag erwachsen geworden. Also irgendwie, was andere da so wilde Jahre hatten, das hatte ich irgendwie nicht, weil mein Vater kam dann zurück, er lag aber im Koma und es war irgendwie klar, dass er nie wieder aufwachen würde. Und es war einfach nur abwarten, bis er die Erlösung findet. Ja, das war so der erste Rückschlag. Und dann hat es nicht lang gedauert. Ich war damals Leistungssportlerin und der Sport war auch meine damalige große Stütze, um diese schwere Zeit zu verarbeiten, meine Freunde dort. Und dann habe ich mir leider das Kreuzband gerissen, auch mit 16 jungen Jahren. Und damals ist man mit 16 eigentlich nicht operiert worden und das war für mich, eine Welt ist zusammengebrochen. Zuerst verliere ich meinen Vater, dann reiße ich mir das Kreuzband, Ende meiner sportlichen Karriere. Ich weiß aber noch, damals hatten wir ganz einen beherzten Arzt und der hat dann gesagt, okay, Frau Moser, wir operieren Sie, aber Sie kriegen keine Garantie, dass das Kreuzband hält. Dann habe ich gesagt, ist mir ganz egal, mach mal. Es hält bis heute. Also der Arzt, der mich damals operiert hat, hat auch die ganzen Top-Skifahrer operiert und hat gesagt, Sie setzen mir einfach eine Spur längeres Kreuzband ein und wenn ich nochmal einen Wachstumsschub habe, dann sollte es lang genug sein, dass es nicht gleich wieder reißt. Und dem war auch so. Also ich bin denen nach wie vor so dankbar, weil ich konnte dann nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder in den Leistungssport einsteigen, war wieder zurück. Und das hat mir einfach geholfen, ja, über diese schwierige erste Zeit hinwegzukommen.
Welchen
Leistungssport? Ja, ich habe voltigiert, also das ist Turnen am Pferd. Mhm. Und ich bin dann auch damals, wie ich eben verletzt war, dann habe ich als Trainerin angefangen, war aber auch als Gruppenvoltigiererin in der Gruppe sehr erfolgreich. Wir waren eines der besten Teams in Österreich. Und im Einzelsport hat es nie so ganz für die Weltspitze gereicht, aber im österreichischen Spitzenfeld war ich schon mitvertreten dabei. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und dann lief es eigentlich, muss ich sagen, die nächsten Jahre sehr gut, alles in meinem Leben. Ich habe dann maturiert und habe dann zum Studieren angefangen, etwas sehr Ungewöhnliches. Ich habe Informatik studiert, hätte es aber fast nach einem Jahr hingeschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, das ist so gar nicht meine Welt. Mein Antrieb war ja, ich wollte bessere digitale Produkte oder technische Lösungen mitentwickeln, helfen. Aber das, was ich da im Studium gelernt habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man das anwenden sollte. Und das Studium hieß angewandte Informatik. Also was daran jetzt angewandt war, habe ich wirklich nicht verstanden. Das war alles nur Theorie.
Aber nach einem Jahr. Du hast damals schon gewusst eigentlich, was du machen möchtest.
Naja, ich hatte ein Interesse. Und mein Lehrer in der Schule hat gesagt, ich habe eine Gabe. Ich konnte nämlich, oder ich kann es nach wie vor, ich kann Code anschauen und relativ schnell erkennen, was das Problem ist. Also ich kann Code lesen, wie andere eine Sprache lesen, weil es für mich, für mein logisches Verständnis, ich sofort sehe, wenn wo Zeichen fehlen, wenn wo falsche Befehle stehen, wenn Sachen nicht richtig aufgerufen werden. Und der hat gesagt, ich soll was aus der Gabe machen und hat ihm dann das Informatikstudium vorgeschlagen mit so ein bisschen diesem Ausblick, da könntest du ja dann wirklich beim Gestalten von besseren Systemen helfen. Ja, aber das war halt gar nicht, dass er nach dem ersten Jahr. Da habe ich mir gedacht, ich bin hier völlig fehl. Das war so gefühlt auch ein kleiner Rückschlag. So, Gott, jetzt habe ich ein Jahr da irgendwie Zeit hinein investiert. Aber dann gab es einen neuen Schwerpunkt und der hieß Human-Computer Interaction, Mensch-Maschinen-Interaktion. Und dort stand genau das drinnen, was ich gesucht habe. Nämlich, man schaut gemeinsam mit dem Nutzer an, was er denn für Bedürfnisse hat. Und man versucht herauszufinden, wie Technik und Mensch am besten zusammenarbeiten, interagieren können. Und dann haben wir gedacht, ja, das will ich machen. Und das hat mich dann seither begleitet. Also den ganzen Bachelor hat mich das motiviert, den durchzuziehen, auch im Master. Meine Bachelorarbeit dann schon in diesen Anfängen geschrieben, meine Masterarbeit dann über das Web 2.0 Interaktionsparadigma. Also da kamen gerade RSS-Feeds und Reviews und Social Media, alles stand gerade noch komplett am Anfang. Und war super spannend. Und dann kam der nächste Rückschlag. Ich wollte in die Industrie. Super motiviert habe ich mich zum Bewerben angefangen und nur Absagen gekriegt. Mhm. Und weil ich halt ein paar Firmen gekannt habe, habe ich halt hinterher telefoniert und habe gefragt, naja, warum sie denn niemanden brauchen, der ihnen hilft, bessere Produkte zu machen. Und die ganz klare Antwort war, naja, also wenn du programmierst für uns, stellen wir dich sofort an. Aber also was da so ein Usability Engineer sein soll oder ein User Experience Architect, also damals waren wir im Jahr 2008, da waren wir weit, weit weg, dass die Industrie das verstanden hätte.
So ein bisschen Alien.
Und es war dann wirklich so, jetzt habe ich 5 Jahre lang Informatik studiert und habe mir dieses ganze Wissen angeeignet und die würden mich nur als Programmierer anstellen. Also das war dann das nächste Mal, wo ich mir gedacht habe, so, na Herrschaftszeiten, was habe ich denn da mit meinem Leben jetzt gemacht? Wo stehe ich denn da? Und dann bin ich wieder zu meinem Professor, wo ich die Masterarbeit geschrieben habe, habe an der Tür geklopft und habe ihn so gefragt, so, Entschuldigung, was habe ich da jetzt die letzten 4 Jahre gelernt, dass ich jetzt keinen Job finde? Dann hat er gemeint, naja, du könntest ja von Salzburg weggehen nach Wien. In Wien haben wir schon Firmen, die suchen jetzt schon solche Leute. Aber für mich war da immer noch der Sport so und die Familie. Ich habe gesagt, nein, ich möchte es eigentlich nicht aufgeben. Ich möchte in Salzburg bleiben. Und dann hat er gesagt, naja, dann kann ich dir anbieten, dass du bei unserem Center, kriegen wir in ein paar Monaten, können wir eine neue Stelle ausschreiben und dann könntest du mit uns in der Forschung anfangen und genau diesen Forschungsteil machen, zu erheben, was die Bedürfnisse, die Anforderungen auf der menschlichen Seite sind, auf der technischen Seite, wie wir da das beste Zusammenspiel kriegen. Dann quasi die Kooperationsfirmen, die Partner würden dann etwas entwickeln und ich dürfte es dann am Ende wieder testen, wie gut denn das Ganze ist. Und so bin ich dann habe ich dann 2008 eben dort angefangen im Frühjahr und bin bis 2016 dort gewesen und habe in der Zeit dann auch mein Doktorat gemacht. Aber auch da, das war so, die Industrie hat mir immer sehr klar signalisiert, als Informatikerin brauchst du kein Doktorat, da findest du nachher nie einen Job, weil du bist dann so hoch schon angesetzt vom Lohnniveau, das zahlt da keiner. Und darum habe ich auch ganz lang den Doktor irgendwie überhaupt nicht angestrebt, sondern es war eigentlich in der Forschung zu sein ein bisschen ja eine Notlösung, weil die Industrie noch nicht so weit war. Und irgendwann hatte ich dann aber alles für mein Doktorat beisammen. Und da spielt dann mein nächster großer Rückschlag mit hinein. In der Zeit, wo ich an der Uni war, habe ich immer gesagt, ja, ich möchte heiraten, Familie, Kinder. Meinen Mann habe ich schon eigentlich ein Jahr nachdem der Tod von meinem Vater war, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und der hat mich auch ganz stark begleitet und unterstützt und mir immer den Rücken frei gehalten. Und dann haben wir Haus gebaut am Ende des Studiums und dann sind wir eingezogen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt heiraten wir. Und irgendwie war ich dann schon ein paar Jahre in der Forschung, habe schon gefühlt für mich ein bisschen den Zenit, was man denn da so erreichen kann, wenn man kein Professor werden will, erreicht. Und dann kamen halt so die Wünsche nach Familie. Aber ich bin de facto 3 Jahre lang nicht schwanger geworden. Meine Frauenärztin hat auch gesagt, na, sie versteht es nicht. Und nach 3 Jahren hat sie gesagt, ja, sie würde mir jetzt mal empfehlen, nachzuschauen. Vielleicht ist der Weg das Problem, sprich, vielleicht sind die Eileiter irgendwas kaputt gestört und soll es mal überprüfen lassen. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, habe nichts Schlimmes erwartet und habe dann dort die Schockdiagnose Endometriose bekommen, beide Eileiter durch die Endometriose schon zerstört und überhaupt nur eine Chance von 10% auf natürliche Art schwanger werden zu können, was einem Lotto-Sechser entsprechen würde. Aber dank künstlicher Befruchtung haben sie gesagt, wird auch bezahlt, wird auch unterstützt, da sollte das eigentlich kein Problem sein. Gut, ersten Rückschlag verdaut, dass ich diese Krankheit habe, mal viel Recherche gemacht, wie Wissenschaftler das so machen, mehr über diese Krankheit zu verstehen und musste feststellen, da war nicht viel zu finden. Und habe dann herausgefunden, ja, dass es in Wien sehr gute Behandlungsmethoden gibt, aber es war bei mir jetzt nicht akut, das heißt, man musste nicht akut weiter behandeln, was ein gutes Anzeichen war. Okay, und dann ging es mit. Nächste Schritte für künstliche Befruchtung daneben, aber immer noch, weil sowas trägt man ja nicht in die Arbeit. Daneben immer noch die taffe Wissenschaftlerin, die auf Konferenzen reist, was dann oft gar nicht so einfach war, weil ich musste dann die Hormonspritzen mitnehmen. Die konnte ich nicht im Koffer geben, weil die mussten gekühlt sein. Dann brauchte ich eigene Zertifikate, damit die mit mir im Handgepäck fliegen durften. Also das war alles immer sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Aber wir wollten halt eine Familie und dann nimmt man das halt mit sich. Und irgendwie hat es auch trotz der künstlichen Befruchtungen nicht geklappt. Also die Hormontherapien waren sehr anstrengend, das Ergebnis sehr mau. Mhm. Und nach 3 solchen Hormontherapien bin ich zusammengebrochen. Das kann ich mich damals noch sehr gut erinnern. Ich war in der Arztpraxis, habe eben ganz eine nette, einfühlsame Ärztin gehabt, die mich behandelt hat. Aber da bin ich einfach zusammengebrochen. Und dann hat sie gesagt, sie würde mir jetzt auch nicht empfehlen, unseren letzten finanzierten Versuch zu machen, sondern eine Pause zu machen. Und vielleicht mal mit jemandem Neutralen über das Ganze einfach zu sprechen, damit ich es verarbeiten kann. Mhm. Das war dann das, wo ich in Therapie gegangen bin. Und es war dringend notwendig.
Vielleicht, du hast gesagt, also da ist alles gefühlt zusammengebrochen und du hast trotzdem funktioniert. Also in deinem Job, in dem ganzen Rundherum. Wie hast du das geschafft?
Ja, das musste ich erst in der Therapie verstehen lernen, wie ich das geschafft habe. Und zwar in der Therapie habe ich dann verstanden, dass ich auf mich selber so Leistungsmuster angewandt habe. Also ich bin halt in einer Kindheit aufgewachsen, wo Leistung belohnt worden ist, wo das immer was Positives war, der Leistungssport, alles auf Leistung ausgelegt. Man hat immer wieder gelernt, über sich hinauszuwachsen, kleine Rückschläge als, ja, die Welt geht nicht unter, sondern die nächste Chance steht schon wieder vor der Tür zu sehen. Und so habe ich mich halt irgendwie versucht, auch dort irgendwie zu retten. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Mhm. Und meine Psychologin hat damals gesagt, naja, ich war mit einem Fuß im Burnout. Also es war schon eine schwere depressive Verstimmung. Und wenn ich weiter noch ein paar Monate so gemacht hätte, dann wäre es ein Burnout gewesen. Und das war dann so, wo bei mir alle Alarmglocken aufgeschrillt sind. Und wo ich es dann auch sehr radikal gemacht habe, wo ich dann nach ein paar Sitzungen zu meinem Chef gegangen bin und ihm das auch gesagt habe und gesagt habe, so, und ab heute gibt es keine Überstunden mehr. Ich arbeite jetzt genau meine 40 Stunden, ich erfülle mein Soll, ich muss wieder gesund werden. Mhm. Und er hat das aber auch unterstützt. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin und ihm das gesagt habe, hat er gesagt, klar, nimm da deine Zeit, lass mich wissen, wenn wir dich irgendwie unterstützen können, was wir dir abnehmen können. Davor hat er aber das irgendwie nicht gesehen. Also habe ich das auch sehr gut kaschiert. Und das ist so ein bisschen was wir Frauen machen, dass wir uns hinter unserer Leistung verstecken und funktionieren, bis wir tatsächlich nicht mehr können.
Das ist mit ein
Grund. Diese Muster habe ich.
Das ist mit ein Grund vielleicht auch für diesen Podcast, einfach um zu zeigen, ganz vielen Frauen geht so. Ja, und das wirklich einmal ein Stück weit den Vorhang wegzugeben und zu zeigen, ja, es geht auch anders, hinzuschauen und mit, also sehr direkt vielleicht sogar, wie du das gemacht hast, einfach das Leben umzukrempeln. Das ist ja auch sehr schwer, oder? Von heute auf morgen, du hast gesagt, du hast dein ganzes Leben verändert.
Ja.
Das braucht auch eine irrsinnige innere Stärke.
Ja, also innere Stärke weiß ich nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt gehabt habe. Ich habe wahnsinnig viel geweint und meine Therapeutin hat gesagt, wenn du müde bist, schlaf, dein Körper braucht es jetzt. Also ich habe dann auch in der Arbeit, wir hatten so in ein paar Räumen Couchen liegen und dann habe ich mich einfach dort halt mal eine halbe Stunde hingelegt, wenn es nicht mehr gegangen ist. Aber ja, es war eine große Umstellung. Davor habe ich wirklich 60 Stunden in der Woche gearbeitet, weil es einfach möglich war und weil ich Ziele verfolgt habe und ja, halt auch immer den Sinn in der Arbeit gesucht habe. Und damit sind immer noch höhere Ziele gekommen, für die man immer noch mehr machen musste. Aber irgendwie habe ich dann halt gemerkt, das ist nicht die Erfüllung im Leben, die ich suche. Zu dem Zeitpunkt war einfach der Wunsch nach Familie sehr, sehr groß. Und dann habe ich gewusst, okay, so geht's nicht weiter. Und irgendwie hat mich dieses viele Arbeiten noch nicht glücklich gemacht. Also das muss jetzt im Nachhinein kann ich das so sagen. Damals war ich in diesem Hamsterrädchen drinnen und das sieht man das nicht. Also deswegen war ich sehr froh, dass ich eben dann in Therapie gegangen bin. Meine Therapeutin hatte früher Manager gecoacht und sich dann spezialisiert auf Frauen mit Kinderwunsch, weil sie eben viele Managerinnen getroffen hat, die in selben oder ähnlichen Situationen waren, die Kinderwunsch hatten und das sehr starke Persönlichkeiten sind. Und also sie hat mir da wirklich super helfen können, zuerst alles, was meine Arbeit anbelangt, wieder in richtige Bahnen, in den richtigen Scope, richtigen Umfang zu lenken, dass ich damit wieder gesund umgehen konnte, dass mein Körper heilen konnte. Und ich weiß noch, sie hat mir eine Frage gestellt, die hat mich so tiefst traurig gemacht. Sie hat gesagt, hoch mal in dich hinein, ist dein Körper bereit, dass da ein Baby sich wohlfühlen würde? Um anfangen wollen würde zu wachsen. Und das hat mich so getroffen, weil ich habe mich hineingehört und habe gesagt, nein, nein, also nein, das war ganz klar. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten, okay, was können wir machen, damit wir dieses Umfeld schaffen, dass dort ein Baby sich wohlfühlen würde. Und ja, das Schöne war dann, wir haben weitergearbeitet und ein Jahr später war ich tatsächlich schwanger. Das war dann so mein großes Happy End auf den nächsten Rückschlag. Und ja, so ging es halt immer weiter. Also mein Leben war überhaupt nie geradlinig und so einfach. Aber umso mehr bin ich dankbar für alles, was ich geschafft habe und für die Unterstützung, die ich einfach immer von Familie und Freunden bekommen habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt auch Mentoring so gern mache, weil jetzt kann ich andere unterstützen. Jetzt stehe ich dort, wo ich mich wohlfühle, mit beiden Beinen im Leben. Ich habe Familie. Wie du sagst, ich habe Karriere. Ich habe meinen Doktor gemacht, den ich immer vergesse, dass ich ihn gemacht habe. Das ist auch immer lustig, wenn wer Dr. Moser sagt, fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen. Ja, und jetzt versuche ich da zurückzugeben, versuche ich anderen zu helfen. Oder auch einfach Wege aufzuzeigen, wie das eine Therapie sehr heilsam sein kann. Und da weiß ich auch noch, wie ich mit der Therapie angefangen habe und mit ein paar Freunden gesprochen habe, ganz lieben Freundinnen, und mich dann getraut habe, ihnen zu sagen, dass ich in Therapie bin. Haben sie gesagt, na endlich, wir sind schon die längste Zeit in Therapie. Und ich habe gedacht, ja super, das hätte ich mal früher sagen können.
Das ist aber immer noch so ein Stück weit ein Tabuthema, oder?
Ja, absolut. Ist es absolut. Das ist irgendwie so, du bist krank, du brauchst Hilfe, das ist nicht normal. Aber wenn wir ein Wehwehchen haben, gehen wir auch zum Arzt und lassen uns helfen. Und das ist halt ein anderes Wehwehchen, das unser Körper hat. Und tatsächlich war es bei mir so, dass das ganz, ganz stark meinen Körper beeinflusst hat, die Psyche. Und ja, jetzt erkenne ich diese Muster sehr viel schneller. Nicht immer gleich, muss ich auch dazu sagen. Aber sie fallen mir dann doch relativ schnell auf und dann kann man einfach dagegen steuern. Und ja. Sachen wieder verändern, ins rechte Licht rücken, ins Lot kommen, zurückkommen.
Was würdest du anderen Frauen, die jetzt gerade am Beginn ihrer Karriere stehen, was würdest du denen raten mit all der Erfahrung, die du jetzt mitbringst?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man keine Angst haben darf zu scheitern. Also das war im akademischen Umfeld Scheitern. Das gibt's nicht. Also da musste alles immer super toll sein und gezählt haben nur Publikationen. Und ja, das Scheitern gab's schon im Sinn, deine Publikation wurde nicht akzeptiert, aber konnte man so nicht hinnehmen. Man hat dann einfach weitergemacht, bis die Publikation geklappt hat, weil so ein richtiges Scheitern so im Sinne ja, okay, das wird wohl nichts. Das ist dann absolut unter den Teppich gekehrt worden. Also das ist eher quasi, dann war der Ansporn, wenn es dort nicht ist, dann probierst du es sofort woanders und dann probierst du es sofort wieder woanders. Außer die Signale waren so ganz eindeutig wie, man braucht es nicht nochmal woanders probieren von den Gutachtern. Dann hat man es schon schnell unter den Teppich gekehrt und hat was Neues gemacht. Also diese Kultur des Scheiterns, die ist nach wie vor nicht sehr gut vorhanden. Ich finde, es ist schon besser geworden, je nachdem, wo man ist. Ich denke mal, und das war etwas, was ich auch sehr spät erst gelernt habe, dass Scheitern ja eigentlich nicht Scheitern ist. Und da habe ich dann dieses nette Zitat gefunden, für was Fail von Failure, also Scheitern, eigentlich im Englischen steht. Und es steht für First Attempt in Learning. Es ist der erste Schritt, etwas zu lernen. Und das stimmt. Heute sehe ich das auch so, wenn ich etwas Neues designe für einen Kunden und er mag es nicht, dann diskutieren wir, warum er es nicht mag oder was nicht funktioniert, was nicht passt. Ja, ich bin gescheitert, aber ich habe in dem Augenblick, wo ich gescheitert bin, jetzt so viel dazugelernt, dass wenn ich es jetzt ein zweites Mal probiere, dass das sicher schon besser ist. Und manchmal passt das zweite Mal auch noch nicht und dann muss man einen dritten und einen vierten Versuch gehen. Aber am Ende des Tages zählt ja nur, dass hinten was Gutes rausgekommen ist und wie viel Mal da oft davor gescheitert ist und was gelernt hat. Das ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, auch wenn das bei uns in der Gesellschaft nach wie vor oft so wahrgenommen wird.
Und es reden auch die wenigsten eigentlich übers Scheitern. Also nach außen hin, ja, ist alles immer gut. Nicht nur der gute Lebenslauf, ja, sondern auch die Ergebnisse sind immer toll, ja, was da hinten eigentlich passiert, wie viele Fehlschläge man in Kauf nehmen muss, das sehen die wenigsten.
Ja, und das ist halt so das, was unsere Gesellschaft auch so ausmacht. Jeder muss immer noch besser, immer noch toller, immer noch perfekter sein. Und ich habe mich da relativ schnell, also ich bin einfach auch auf die Nase gefallen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren Influencer, großes Thema, und UX war halt überhaupt nicht präsent. Dann haben wir gedacht, ah cool, ja, ich habe eigentlich so viel Wissen zum Teilen. Hätte das auch versucht, aber Instagram hat mich sehr, sehr hart bestraft mit überhaupt keiner Reichweite, obwohl ich genauso guten Content wie andere gepostet habe. Ich habe das einfach überhaupt nie verstanden und ich habe dann einfach gemerkt, nein, ich habe es probiert. Es hat mich wahnsinnig viel Energie und Kraft gekostet und eigentlich nicht den Outcome generiert, den ich gerne gehabt hätte, nämlich, dass ich den Leuten wirklich damit helfen kann, dass ich ihnen mein Know-how vermitteln kann. Und dann habe ich das wirklich auch wieder sein lassen und bin ganz verstärkt dann ins Mentoring eingestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, dort können Leute mit ihren Problemen, mit ihren Fragen kommen und dort kann ich ganz gezielt helfen. Ich unterrichte aber auch, weil ich immer noch finde, mein Know-how gehört hinaus zu den Studenten, zu den Schülern soll in Zukunft auch in der Wirtschaft was bewirken.
Welchen Unterschied hätte Mentoring für dich gemacht, wenn du das damals in Anspruch hättest nehmen können in deinen Jugend?
Ja, einen großen. Also das Mentoring war so einfach nicht da in dem Umfeld, wo ich war, weil da ging es eigentlich darum, Leistung zu zeigen und zu hoffen, dass du dann in die nächste Ebene raufkommst. Es war aber dann irgendwie lustig, weil jetzt im Nachhinein gesehen habe ich gemerkt, dass ich damals eigentlich schon ein bisschen Mentoring gemacht habe, weil ein paar Kolleginnen zu mir gekommen sind und sich immer schon Tipps abgeholt haben. Das war dann immer so unser gemeinsamer Lunch, wo sie halt über Sachen gesprochen haben, die nicht so gut gelaufen sind und wie ich denn das mache, weil bei mir scheint das ja besser zu laufen. Das waren also damals eigentlich schon so kleine Mentorings, nur wir haben das irgendwie nicht so wahrgenommen. Das Mentoring war damals nicht so, das war eigentlich eher so, ja, kleine Selbsthilfegruppen, man hilft sich gegenseitig. Und darum, ich hätte auch irgendwie gar nicht irgendwie so gewusst, wo ich hingehen soll, wer da ist. Also für mich war eigentlich dann meine Psychologin eine Mentorin, weil ich von ihr wahnsinnig viel gelernt habe, Dinge anders zu sehen, Dinge zu hinterfragen, immer wieder zurückzulehnen und darüber nachzudenken, bevor man gleich ins Tun springt. Und das war ich ganz gern. Ich war immer so eine, oh, not a man, bin ich schon da und helfe ich. Oh, da gibt's Feuer, kein Problem, ich kann helfen, es zu löschen. Und das hat mich aber wahnsinnig viel Energie gekostet. Und sie hat einfach gesagt, das nächste Mal, du musst einmal durchatmen und du überlegst, ob das auch wer anderer machen kann. Und du kannst ja anstoßen, wenn du glaubst, dass wer anderer die Kompetenz hat, musst nicht immer du alles machen. Und also sie war da einfach, meine Psychologin, ganz eine tolle Mentorin. die mir da geholfen hat, einfach zu erkennen, dass nicht immer alles ich machen muss, sondern dass ich eigentlich auch andere ermutigen kann, etwas zu machen und nicht nur zuzuschauen.
Es ist vielleicht der Hebel sogar ein größerer, wenn wir andere da, ja, auch im persönlichen Wachstum dahingehend unterstützen oder auch fachlich dahingehend unterstützen, das selber machen zu können.
Ja, also ich merke es bei meinen Mentees, wie sehr sich die wohler fühlen bei der Arbeit, wie wir Ängste abbauen können, die sie haben, einfach nur, weil sie halt wöchentlich oder alle 2 Wochen mit mir über ihre Arbeit sprechen können, ihre Fragen, ihre Bedenken, die sie haben, laut aussprechen können, sich bei mir Tipps abholen können. Das merke ich einfach. Also die blühen ganz anders auf. Die können ihr Potenzial ganz anders entfalten. Und das ist noch so ein bisschen ein neues Businessmodell, was ich versuche in Österreich zu etablieren, weil in unserem Bereich, im UX-Bereich, gibt es leider in den Firmen kaum Seniors, die Juniors, die angestellt werden, irgendwie unterstützen, anleiten, ihnen die Dinge erklären, sondern die Juniors, die aus irgendwelchen Bootcamps kommen oder ein Studium abgeschlossen haben, ins kalte Wasser springen. Und dann, deswegen gibt es ganz stark diesen Ausdruck Imposter-Syndrom, weil die fühlen sich total überfordert, eingesperrt und denken sich, oh mein Gott, wer bin ich das jetzt hier machen kann, entscheiden soll. Und da versuche ich eben als externe Mentorin genau in dieser ersten Phase da zu sein, mit meinem Know-how, sie abzuholen, ihnen Dinge zu erklären, und ihnen einfach diesen, sage ich mal, Wohlfühlfaktor für den Job, den sie ja eigentlich machen wollen, damit sie den bekommen.
Gleich ein Aufruf an alle Juniors da draußen, die im UX Design unterwegs sind. Es gibt Hilfe, ja, vielleicht nicht die Christiane, aber ein großes Netzwerk auch von anderen, ja, genau, die sicher gerne bereitstehen und unterstützen. Mich würde ein Thema noch interessieren, weil es ja oft heißt, immer Frauen und Männer, Diskriminierung der Frau im Job. Hast du das auch irgendwie in deiner Karriere, speziell jetzt auch im wissenschaftlichen Bereich, erleben können?
Ja, also Frauen in österreichischen wissenschaftlichen Umfeld bin ich nicht die Einzige. Also ich habe das auch bei ganz vielen Bekannten beobachtet. Da wird einfach wirklich mehr verlangt, dass die mehr Leistung erbringen. Ich sehe es aber auch sehr oft, dass sie übergangen werden, wenn es um Besetzungen von Professuren geht. Ja, ich weiß nicht, woher das nach wie vor kommt, aber persönlich sage ich, muss ich leider wirklich immer noch sagen, das wissenschaftliche Umfeld in Österreich ist noch immer sehr frauenfeindlich. Also irgendwie Familie oder so. Also wenn sich eine junge, ehrgeizige Frau auf eine Professorenstelle bewirbt, dann schrillen gefühlt bei allen die Alarmglocken, die könnte demnächst ein Baby haben und weg sein. Und was tun wir dann? Dann haben wir eine Professur, dann müssen wir wieder eine Karenzvertretung suchen. Und das hängt nach wie vor noch so ganz stark in den Köpfen drinnen. Und dann ist natürlich leicht, dass sich für, wenn es einen männlichen Kandidaten gibt, für einen männlichen Kandidaten sich zu entscheiden.
Und sichere Variante gefühlt wahrscheinlich.
Ja. Und was ich schon auch noch immer sehe und selber auch merke, wenn ich mentore, gerade für Bewerbungssituationen, wir Frauen verkaufen uns unter Wert. Also das in den ganzen Bootcamps, wo ich unterrichtet habe, habe ich das wirklich allen Frauen, habe gesagt, nehmt euch das zur Brust. Wenn ihr 50% der Kriterien erfüllt, bitte bewerbt euch, weil die Männer bewerben sich, wenn sie die Hälfte der Kriterien erfüllen. Gefühlt für uns Frauen muss es immer mindestens schon 90. Idealerweise können wir alles auf der Liste abhaken. Und wenn dann irgendwo ein Punkt ist, der uns Unbehagen macht, dann überlegen wir schon ganz lange, ob wir uns drauf bewerben sollen, weil irgendwie das wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Aber was die meisten Leute vergessen, und ich habe es halt selber auch erst verstanden, wie ich selber Jobausschreibungen gemacht habe, ist, du schreibst mal alles rein, was gut wäre, aber du erwartest ja überhaupt nicht, dass die Personen, die sich bewerben, alle Qualifikationen erfüllen, sondern im Idealfall decken sie eben einen Teil davon ab und du schaust halt, ob der Mix stimmig ist für das, was du vorhast. Ja. Das heißt, man schreibt sehr viel breitere Qualifikationen und Profile hinein, um mehr Leute anzusprechen, aber Für Frauen wirkt es dadurch oft sehr abschreckend, weil sie einfach das Gefühl haben, alle diese Kriterien erfüllen zu müssen, was einfach überhaupt nicht der Fall ist. Und sobald ich ihnen das sage, ist es wie so, Gott, danke, dass du uns das gesagt hast. Okay, also du findest schon was. Ja, unbedingt, sage ich. Bewerben, sage ich. Ihr seht dann eh, ob ihr der richtige Fit, also ob ihr das der richtige Match seid für die Firma, für die Stelle, für das, was sie suchen oder eben halt auch nicht.
Vielleicht umgekehrt auch, wenn dann ein Kandidat kommt, der alles erfüllt, da würden bei mir dann als potenzieller Dienstgeber vielleicht sogar die Alarmglocken läuten, würde ich vielleicht auch hinterfragen. Ja? Kann denn das wirklich sein?
Ja, beziehungsweise hatten wir auch dieses Phänomen im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren mit diesen vielen Layoffs, dass Seniors sich tatsächlich auf diese Stellen beworben haben und die Firmen dann Angst bekommen haben und so quasi, ja, der erfüllt das jetzt alles, aber eigentlich ist er uns zu sehr Senior. Der könnte jetzt vielleicht die ganzen Prozesse umkrempeln. Und was ist, wenn der jetzt merkt, das ist gar nicht so toll bei uns, wie alle immer glauben. Also da haben wir auch gemerkt, obwohl immer alle Leute mit Erfahrung gesucht haben, die Seniors, die wirklich Erfahrung haben, die all diese Qualifikationen mitgebracht haben, sind oft dann nicht genommen worden, einfach auch mit der Begründung überqualifiziert. Zu qualifiziert für diesen Job. Also auch das gegenteilige Phänomen war zu sehen. Und es war natürlich auch für die sehr frustrierend, dann einen Job zu finden.
Und im Endeffekt wollen wir alle nur Kundenwert liefern. Also unabhängig davon, ob wir Juniors sind oder Seniors. Ich hatte letztens ein Interview auch mit einer Generation Z-Vertreterin. Es war super spannend auch zu sehen, wie die jungen Leute die Welt sehen, ja, wo die Wert sehen in Tools, Features, generell in der gesamten Gesellschaft, war super spannend. Ja. Also Diversität ist vielleicht das Schlagwort der Stunde.
Ja, absolut. Und ich finde immer, jeder Mensch bringt einzigartige Fähigkeiten mit. Und das ist auch immer so was ich zu meinen Studenten sage, wenn ihr etwas entwickelt, ja, und ihr seht schon, das hat Schwächen, dann kombiniert das doch mit was anderem, ja, was vielleicht diese Schwächen ausmerzt, was aber vielleicht andere Schwächen hat, ja. Und dann habe ich gesagt, glaubt ihr, wenn wir Schwächen miteinander kombinieren, wird das Produkt dadurch schwächer oder stärker? Und dann haben sie gesagt, naja, solange die Schwächen sich gegenseitig aufheben, wird es ja eigentlich stärker, habe ich gesagt, ganz genau. Und deswegen braucht ihr Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wenn dort lauter Leute sitzen mit denselben Fähigkeiten, dann buhlen die um dieselben Aufgaben, reden sich gegenseitig die Sachen schlecht. Das wollen wir ja gar nicht. Eigentlich sollte eben diese Diversität, wie du sie angesprochen hast, da sein, dass viele unterschiedliche Sichtweisen da sind, damit man an diesen Sichtweisen wachsen kann, damit man einfach ja die Welt von noch mehr Perspektiven verstehen lernt.
Braucht zugleich auch ein Stück weit Reflexionsgabe und auch Mut, sich mit anderen Ideen auseinanderzusetzen. Ja, da sind wir alle ein Stück weit dann außerhalb unserer Komfortzone unterwegs und dann wird es natürlich anstrengend.
Ja, und das, glaube ich, war immer so das, was mich an der HCI fasziniert hat. Es ist ja eine geborgte Wissenschaft. Mittlerweile gehen wir auf die 40 Jahre zu, aber das ist eigentlich nichts im Vergleich zu über 200 Jahren Psychologie. Und was wir halt im Studium schon immer gelernt haben, war, wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Wissenslücke haben, sollen wir in die anderen Disziplinen gehen, sollen wir schauen, was dort an Wissen vorhanden ist und sollen dieses Wissen wieder mit zurückbringen und aus allen Disziplinen dieses Wissen zusammentragen und dann schauen, was wir aus diesem neuen Design Space machen können. Und das war auch so das, wo ich einfach meine Hingabe zur Psychologie ein bisschen gefunden habe und in den letzten Jahren noch tiefer in Kognitionspsychologie eingetaucht bin, weil einfach zu verstehen, wie der Mensch überhaupt Informationen wahrnimmt, wie er Entscheidungen trifft auf Basis der Informationen, wie Sachen gefiltert werden, welchen Effekten wir unterliegen, die einfach in unserem Gehirn passieren und die wir nicht wegschalten können. Diese Effekte und diese Biases sind ja in den letzten 100 bis 200 Jahren untersucht worden in der Psychologie. Und das ist wahnsinnig spannend, wenn man dann plötzlich dieses sogenannte irrationale Verhalten der User versteht, dass das gar nicht so irrational ist, weil wir einfach unbewusst einen Trigger gesetzt haben, der einen Bias oder Effekt beim Nutzer ausgelöst hat. Manche machen das jetzt natürlich sich zunutze. Das sind dann die sogenannten Deceptive oder Dark Patterns, da muss dann unser ethischer Kompass einfach sagen, nein, das ist nicht die Art von Design oder von Produkt, die ich machen möchte, die das jetzt auf eine schlechte Art und Weise für Menschen nutzt, nur damit die Firma mehr Geld damit verdient. Mhm. Sehen wir leider auch, ist ganz ein schwieriges Thema. Auch AI spielt da im Moment sehr stark mit hinein. Da gibt es ganz viele ethische Fragen und Bedenken, die überhaupt nicht geklärt sind, wo ja jetzt viel Arbeit gefragt ist und viel Hirnschmalz aus wiederum vielen Disziplinen, damit wir hier ein Regelwerk auf die Beine gestellt bekommen, was wirklich mit unserer Gesellschaft funktioniert und eben nicht schlecht ist für unsere Gesellschaft.
Das ist jetzt vielleicht ein schönes Schlusswort, dass mit der Gesellschaft funktioniert. Ja. Wir müssen schauen, dass wir mit der Gesellschaft gut funktionieren, dass alle Menschen untereinander gut funktionieren. Und ich glaube speziell, was du erklärt hast, auch mit dem, ja, keine Angst davor zu haben, zu scheitern, wieder aufzustehen, miteinander auch Probleme zu lösen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, da machen wir die Welt ein deutliches Stück besser, als sie jetzt ist.
Absolut, davon bin ich überzeugt.
In diesem Sinne, liebe Christiane, herzlichen Dank für all deine Einsichten in deine Arbeit, in dein Leben. Und ich werde gerne alles von dir verlinken hier im Podcast, wenn jemand Interesse hat, auch deine Arbeit genau zu beobachten, beziehungsweise was noch alles kommt. Du hast einen Ausblick gegeben, was es noch alles zu diskutieren gibt in dem Bereich. Ich bin schon sehr gespannt. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung und ich freue mich über alle, die sich mit mir vernetzen.
Dir gefällt Quite a Girl? Dann drück auf Abonnieren.